Januar 1933. Wenige Wochen sind seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland vergangen. Am Berliner Robert-Koch-Institut verlieren mindestens 12 jüdische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stellen. Ihnen und Ihren Familien ist dieser Podcast gewidmet.
Herzlich willkommen zur 5. Folge der Erinnerungszeichen, dem Podcast aus dem Museum im Robert-Koch-Institut. Mein Name ist Benjamin Kunz. Ich bin Gesundheitswissenschaftler und Medizinhistoriker und arbeite seit rund 10 Jahren am RKI. In dieser Episode möchte ich Ihnen die Lebensgeschichte von Alfred Kohn vorstellen. Alfred Kohn war Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und forschte von 1922 bis 1933 am RKI. Bei unseren Recherchen sind wir auf seinen Nachlass gestoßen, der am Leo-Baeck-Institut in New York aufbewahrt wird. Dieser Fund ermöglicht uns, die Station seines beruflichen Lebens nachzuvollziehen. Schauen Sie mal auf unsere Homepage www.erinnerungszeichen-rki.de. Da finden Sie zwei Fotos von Alfred Kohn, die aus dieser Sammlung stammen und die ihn am RKI in den Jahren 1929 und 1931 zeigen. Zu welcher sexuell übertragbaren Infektionskrankheit Alfred Kohn am RKI und auch später hauptsächlich forschte und wohin er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern emigrierte, nachdem die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht gekommen waren, das erfahren Sie in dieser Folge.
Alfred Kohn wurde am 30. Oktober 1890 in Berlin als Sohn des Kaufmanns Siegmund Kohn und dessen Ehefrau Henriette Silberstein geboren. Die Eltern hatten 6 Jahre zuvor in Berlin geheiratet, stammten ursprünglich jedoch aus der Provinz Posen bzw. Ostpreußen. Alfred Kohns einzige Schwester Johanna war 5 Jahre älter als er. Die Eltern starben beide relativ früh. Der Vater im Jahr 1911 im Alter von 51 Jahren, die Mutter 60-jährig im Jahr 1917. Nachdem Alfred Kohn zu Ostern 1911 sein Reifezeugnis am Kreuzberger Friedrichsrealgymnasium erhalten hatte, nahm er zum Sommersemester das Medizinstudium an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität auf. Für das Sommersemester 1912 wechselte er an die Georg-August-Universität zu Göttingen, kehrte jedoch bereits im Oktober 1912 nach Berlin zurück. Hier zählten berühmte Mediziner wie Karl Flügge, Max Rubner, Hans Virchow, Karl Bonhoeffer und Friedrich Krauss zu seinen akademischen Lehrern. Gleich nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Alfred Kohn als Freiwilliger für 2 Jahre als Unterarzt in verschiedenen Feldlazaretten an der Westfront tätig. Am 31. August 1916 heiratete er während eines Fronturlaubs die aus Hannover stammende Elka Edith Buchholz in deren Heimatstadt. Zum Sommersemester 1917 konnte Alfred Kohn sein Medizinstudium in Berlin wieder aufnehmen. Im letzten Kriegsjahr, am 19. April 1918, brachte seine Frau Zwillingsmädchen zur Welt, Ruth Franziska und Esther Marie. Im Jahr 1919 erhielt Alfred Kohn seine Approbation als Arzt und promovierte bei den berühmten Internisten und Kardiologen Wilhelm Hiss mit einer Arbeit über die Tuberkulose als etiologischer Faktor bei einem Fall von mykolitischer Krankheit.
Daraufhin spezialisierte sich Alfred Kohn auf das Gebiet der Haut- und Geschlechtskrankheiten und war als Volontär und Assistenzarzt in diversen Berliner Polikliniken und Ambulatorien tätig. Von August 1919 bis Juni 1920 war er zudem als Vertragsarzt beim Versorgungsamt von Groß-Berlin angestellt und mit der Ausstellung von Zeugnissen und Gutachten in Rentenangelegenheiten betraut. Alfred Kohn wurde Mitglied der Berliner Dermatologischen Gesellschaft, des Groß-Berliner Ärztebunds, der Berliner Medizinischen Gesellschaft sowie der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Über viele Jahre wohnte er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in der Brückenallee 22 im Hansaviertel unweit des Tiergartens. Zum 1. Januar 1921 begann er als Volontärarzt in der von Wilhelm Wechselmann geleiteten dermatologischen Abteilung des Rudolf-Virchow-Krankenhauses. Seine Forschungstätigkeit am Robert-Koch-Institut nahm er zum 1. Mai 1922 auf. In den folgenden 11 Jahren beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Diagnostik und Behandlung der zu den sexuell übertragbaren Krankheiten zählenden Gonorrhoe, einer durch Gonokokken ausgelösten bakteriellen Infektionskrankheit. Zur dritten Auflage des Handbuchs der pathogenen Mikroorganismen, begründet und herausgegeben von den berühmten Bakteriologen Wilhelm Kolle und August von Wassermann, verfasste er 1927 gemeinsam mit Josef Koch, dem Leiter der Wutschutzabteilung des RKI, das Kapitel über Gonokokkeninfektion. Neben seiner Forschungsarbeit am RKI betrieb Alfred Kohn eine Praxis als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit staatlich konzessioniertem Laboratorium für Blutuntersuchungen.
Wenige Jahre nach ihm fing sein 9 Jahre jüngerer Cousin, der Arzt Werner Silberstein, ebenfalls am RKI an zu arbeiten. Die beiden hatten zwar unterschiedliche Großmütter, aber denselben Großvater, Abraham Silberstein. Die Mutter von Alfred Kohn und der Vater von Werner Silberstein waren Halbgeschwister. Im Frühjahr 1933 wurden sowohl Alfred Kohn als auch Werner Silberstein aufgrund ihrer jüdischen Herkunft am RKI entlassen. Ein bereits am 4. März 1933 vom stellvertretenden RKI-Direktor Friedrich Karl Kleine für Alfred Kohn ausgestelltes Zeugnis lässt vermuten, dass die zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgte Entlassung bereits in der Luft lag. Der Text des heute im Leo Baeck-Institut in New York aufbewahrten Zeugnisses lautete:
Der Facharzt für Hautkrankheiten, Herr Dr. Alfred Kohn, Charlottenburg, Schlüterstraße 37, ist seit dem 1.5.1922 als freiwilliger Mitarbeiter an verschiedenen Abteilungen des Instituts tätig gewesen. Neben Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Syphilis, des Kaninchenkrebses und der Tuberkulose hat sich Dr. Kohn insbesondere mit der Diagnostik der Gonokokkeninfektion, der Kultur sowie SEO-Diagnose und der Chemotherapie der Gonokokken beschäftigt. Diese Arbeiten haben an den zuständigen Stellen viel Beachtung gefunden und sind für die Praxis bedeutungsvoll geworden. Herr Dr. Kohn genießt die Wertschätzung und Hochachtung aller Mitglieder des Instituts. Auch aus diesem Grunde wird die Fortdauer seiner Mitarbeit sehr gerne gesehen.
Weitere von Friedrich Karl Kleine sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfasste Empfehlungsschreiben und Zeugnisse belegen, dass dieser sich redlich bemühte, Alfred Kohn bei dessen beruflichen Zukunftsplänen zu unterstützen. Bereits am 27. Mai 1933 stellte Kleine folgende Bescheinigung aus:
Herr Dr. Alfred Kohn, der 10 Jahre lang als freiwilliger Mitarbeiter am Institut Robert Koch tätig war, beabsichtigt, das englische Staatsexamen zu bestehen, um sich später in den Tropen als Arzt niederzulassen. Ein längerer Aufenthalt in England ist für sein Studium und späteres Fortkommen notwendig.
Tatsächlich ging Alfred Kohn bereits 1933 nach England. In London hospitierte er am Royal Hospital for Tropical Diseases. Doch das war nur eine Zwischenstation. Wie Passagierlisten belegen, bestiegen Alfred Kohn, seine Frau und die beiden zu diesem Zeitpunkt 16-jährigen Töchter am 26. Mai 1934 in Southampton die SS Europa mit der sie 5 Tage später in New York ankamen. Von 1934 bis 1936 war Alfred Cohn an der Medizinischen Fakultät der Yale University im Rang eines Associate Professor tätig, wobei er sich auch hier insbesondere mit Gonokokken beschäftigte. 1937 bekam er das Angebot, am Aufbau einer Gonococcus Research Unit mitzuwirken, die dem Gesundheitsdepartement der Stadt New York unterstellt war. 1940 wurde er zum Forschungsdirektor dieser Einrichtung ernannt. Alfred Cohn wurde nicht nur amerikanischer Staatsbürger, er trat auch zahlreichen amerikanischen Fachgesellschaften bei, darunter der American Medical Association, der New York County Medical Society, der American Public Health Association, der American Association of Pathologists and Bacteriologists sowie der American Association for the Advancement of Science. Zudem publizierte er regelmäßig Beiträge in angesehenen Fachzeitschriften. Zum Ende seines Arbeitslebens übernahm Alfred Cohn die Leitung des bakteriologischen Labors im Montefiore Hospital im New Yorker Stadtteil Bronx. Dort traf er auf eine ehemalige RKI-Kollegin, Lucy Adelsberger. Diese war als Jüdin ebenfalls 1933 entlassen worden, war jedoch in Berlin geblieben, von wo aus sie im Mai 1943 nach Auschwitz deportiert wurde. Sie hatte die Qualen der KZ-Haft nur knapp überlebt, war nach dem Krieg nach New York gekommen und arbeitete seither am Montefiore Hospital in der Krebsforschung. Alfred Cohn starb am 22. September 1965, 5 Wochen vor seinem 75. Geburtstag. Am Sonntag, den 10. Oktober 1965, um 11 Uhr vormittags, fand im Rosenthal-Auditorium des Montefiore Hospital eine Gedenkveranstaltung für den Verstorbenen statt. Aus Amsterdam hatte die niederländische Bakteriologin und Epidemiologin Anna Schulte-Reuss, die mit Alfred Cohn und dessen Familie seit langem befreundet war, die folgenden Zeilen geschickt mit der Bitte, diese vor der versammelten Trauergemeinde vorlesen zu lassen.
Ich bin dankbar, dass ich ein paar Worte zur Gedenkfeier für meinen Freund Alfred Cohn beitragen darf. Wir haben uns zum ersten Mal in Berlin getroffen, als ich Alfred besuchte, der als junger Mann schon sehr bekannt war, weil er, der Autor des Kapitels über Gonokokken in dem berühmten deutschen Handbuch von Kolle und Wassermann war. Ich werde mich immer daran erinnern, wie gewinnbringend dieses erste Gespräch für mich war. Bald darauf besuchte er Amsterdam auf einer Urlaubsreise mit Edith und von dieser Zeit an waren wir Freunde. Als Hitler in Deutschland an die Macht kam, verließen sie ihr Land und nach einem kurzen Aufenthalt in Amsterdam ließen sie sich in London nieder. Als ich sie dort besuchte, sah ich mit großer Bewunderung Alfreds Bemühung, eine neue Existenz für sich und seine Familie aufzubauen. Als sie später diesen Teil unserer Erde verließen und in die USA gingen, musste er wieder ganz von vorne anfangen. Durch seine Briefe wurde ich stets aufs Neue von der Tatsache beeindruckt, dass er sich nie unterkriegen ließ. Er schaffte es erneut, eine erfolgreiche Karriere als Bakteriologe und als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten zu machen. Als ich in den ersten Nachkriegsmonaten 1945 versuchte, die Beziehung zur Außenwelt wiederherzustellen, schrieb ich an Alfred, weil ich wusste, dass er von meinen Freunden derjenige sein würde, der meine Situation am besten verstehen würde. Und durch ihn habe ich so viel Hilfe erhalten, dass ich in ein paar Monaten alle Informationen und Materialien beisammen hatte, die ich brauchte, um meine Arbeit wieder aufzunehmen. Als ich ein paar Jahre später mit meinem Mann Edith und Alfred in New York besuchte, konnten Alfred und ich uns nicht nur als Bakteriologen austauschen, sondern wir 4 wurden auch innige Freunde. Unsere gemeinsamen Interessen haben dafür gesorgt, dass die Stunden, die wir vier zusammen verbracht hatten, zuerst in New York und später in den Ferien mit den Kindern in den Niederlanden, für mich als Höhepunkte der Freundschaft und des Gemeinschaftsgefühls in Erinnerung bleiben, die ich nie vergessen werde. Das Band zwischen uns Vieren wird immer bestehen bleiben. Ich bin sicher, dass die Kraft, die von Alfred während seines ganzen Lebens ausging, eine Inspiration für Edith, Esther, Ruth, ihre Ehemänner und Kinder sein wird. Sie wird ihnen helfen, ihren großen Verlust zu ertragen. Lotte.
Lucy Adelsberger hielt anschließend folgende kurze Rede.
Ich möchte den Worten von Dr. Reuss noch ein paar eigene Worte hinzufügen. Ich lernte Alfred Kohn im Robert-Koch-Institut in Berlin kennen, wo wir beide forschten und wo er als hervorragender Fachmann bekannt war und von allen sehr gemocht wurde. Deshalb schätzte ich mich sehr glücklich, ihn 14 Jahre später im Montefiore Hospital in New York wiederzutreffen. Hier kamen wir in viel engeren Kontakt. Wir hatten sehr viele Diskussionen über wissenschaftliche Probleme und über alle möglichen anderen Themen. Und ich war immer beeindruckt von seinem guten Urteilsvermögen und seiner fundierten Argumentation und seiner persönlichen Wärme. Er war ein logischer Denker und hatte einen hochintelligenten Geist gepaart mit großer Freundlichkeit. Er hatte ein starkes Gefühl für die Menschen und versuchte immer, ihre Verhaltensweisen zu verstehen. So schuf er überall, wo er mit Menschen in Kontakt kam, Wohlwollen und gewann ihre dauerhafte Zuneigung. Wir werden ihn sehr vermissen.
Eine sehr persönliche Rede hielt daraufhin der ebenfalls aus Deutschland geflohene Jurist Alfred Oppler. Dieser war in der Weimarer Republik ein angesehener Justizbeamter gewesen, der 1931 zum Beisitzer am obersten Verwaltungsgericht ernannt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war er 38 Jahre alt und der jüngste, der jemals diese Position innehatte. Kurz vor Kriegsausbruch emigrierte er mit seiner Familie in die USA. Nach 1945 war er auf Seiten der Amerikaner Rechtsberater bei der Formulierung der neuen japanischen Verfassung. Mit den folgenden Worten charakterisierte er seinen Freund Alfred Kohn.
Es gehört zu den Tragödien des Alters, dass man das Sterben gleichaltriger Freunde beklagen muss. Und einen guten Freund zu verlieren bedeutet, dass auch etwas von einem selbst stirbt, dass die Welt nie wieder dieselbe sein wird. So hat mich der Tod von Alfred Kohn getroffen. Und wenn ich von mir selbst spreche, spreche ich wohl auch die Gefühle all derer aus, die hier als Trauergemeinde vereint sind, um einen hervorragenden Arzt und einen wunderbaren Menschen zu ehren. Seine Leistungen als Arzt sollen von einem anderen Redner beschrieben werden. Daher möchte ich mich auf das persönliche Leben und die menschlichen Qualitäten von Alfred konzentrieren. Es ist jetzt 45 Jahre her, dass ich Alfred Kohn zum ersten Mal in der alten Heimat getroffen habe. Im Alter von 30 Jahren war er bereits ein beliebter Arzt in Berlin und brachte seine großen Fähigkeiten als medizinischer Forscher im berühmten Robert-Koch-Institut ein. Wir hatten viele gemeinsame Interessen und bald entwickelte sich eine innige Freundschaft, in die auch unsere jeweiligen Familien einbezogen wurden. Zur Zeit der Weimarer Republik war Berlin eine faszinierende und sehr internationale Stadt. Wissenschaft, Kunst, Musik und Literatur blühten. Und das Theater hatte eine in Europa bis dahin unerreichte Meisterschaft erlangt. Alfred hatte ein reges Interesse an diesen kulturellen Aktivitäten und genoss die Dynamik und das Tempo der Metropole. Auch das gesellschaftliche Leben kam nicht zu kurz. Das gastfreundliche Haus von Alfred und Edith wurde zum Treffpunkt einer Gruppe interessanter Menschen. Und wir Freunde waren stets mit Herzlichkeit und Zuneigung empfangen. Alfred liebte die Natur und an Sonntagen plante er Ausflüge mit beiden Familien, auch mit den Kindern, durch den Grunewald oder an die schönen Seen in der Umgebung Berlins. So war sein Leben nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch im Privaten glücklich. Das alles fand ein jähes Ende, als der Schrecken des Nationalsozialismus über Deutschland hereinbrach. Am 1. April 1933 rief das Hitlerregime zum Boykott jüdischer Ärzte und Rechtsanwälte auf. Sturmtruppen der Partei wurden vor den Praxen postiert, um die Patienten und Mandanten davon abzuhalten, hineinzugehen. Alfred Kohn, der ein ehrlicher und trefflicher Bürger gewesen war, wurde in seinem Stolz und seinem ausgeprägten Ehrgefühl so tief verletzt, dass er noch am selben Tag beschloss, mit seiner Familie Deutschland sofort zu verlassen. Er war weise. Weltliche Besitztümer bedeuteten ihm in dieser Situation nichts. Er ließ sein Hab und Gut zurück und reiste lediglich mit ein paar Koffern ab. Auf seine Emigration folgte eine harte Zeit der Anpassung und des Kampfes. Zunächst in England und dann in den Vereinigten Staaten. Aber er verlor nie seinen Mut und überwand dank seiner Energie und seines Fleißes die Schwierigkeiten, unter denen jeder Einwanderer mehr oder weniger stark zu leiden hat. Als ich Jahre später als Flüchtling in diesem Land ankam, war Alfred schon wieder gut etabliert, als New Yorker Arzt und städtischer Gesundheitsbeamter. Er und seine Familie waren die Ersten, die mich am Pier begrüßten, als mein Schiff anlegte. Ich weiß, dass sie genau wie in meinem Fall vielen anderen, die vor und nach mir kamen, mit Rat und Tat zur Seite standen. Unsere Freundschaft hat über all die Jahre gehalten und sich sogar vertieft. Ich denke, Treue war eine von Alfreds herausragenden Eigenschaften. Er war seinen Freunden gegenüber loyal und verständnisvoll. Wenn sie in Bedrängnis waren, hörte er geduldig zu und gab aus seiner Menschenkenntnis heraus hilfreiche Ratschläge. Einen hingebungsvolleren Familienvater kann man sich kaum vorstellen. Seite an Seite mit Edith ging er durch glückliche und unglückliche Tage. Er war nie ohne sie. Ich glaube sagen zu dürfen, nicht einen einzigen Tag lang. Und nur die berufliche Pflicht konnte sie trennen. Ebenso waren die Bande zu seinen beiden Töchtern und deren Ehemännern äußerst eng. Keine Entfernung war ihm zu weit, um mit ihnen jedes Jahr in glücklichen Urlaubstagen vereint zu sein. Er nahm großen Anteil an der Entwicklung seiner Enkelkinder und zeigte ihre Bilder mit liebevollem Stolz. Obwohl ihm als einem Mann von Welt jede engstirnige Haltung fremd war, hielt er doch treu an der jüdischen Tradition und Religion seiner Väter fest. Und nicht zuletzt war er seinem neuen Land treu. Er schätzte, vielleicht mehr als viele gebürtige Amerikaner, unser Erbe der Freiheit, unsere demokratischen Institutionen und all jene guten Dinge, die den American Way of Life ausmachen. Tatsächlich verliebte er sich sofort in Amerika. Und die Tatsache, dass er einen sauberen und vollständigen Bruch mit der Vergangenheit vollzog, erleichterte seine Amerikanisierung sehr. In den letzten Monaten vor seinem Tod war es für ihn eine Quelle der Freude, seine Tochter Esther und ihre Familie in die Staaten zurückkehren zu sehen. Alfred Kohn war nicht nur ein guter und ich darf hinzufügen verdienstvoller Amerikaner, sondern auch ein begeisterter New Yorker, der in keiner anderen Stadt leben wollte. Er genoss das Leben in dieser Metropole so sehr, dass er oft 20 Blocks weit durch ihre Straßen lief. Politische Angelegenheiten waren eines seiner bevorzugten Nebeninteressen. Wie die meisten von uns, die den Terror und das Elend eines diktatorischen Staates erlebt haben, hasste er den Extremismus der Rechten ebenso wie der Linken. Er hatte einen starken Sinn für Gerechtigkeit und einen festen Glauben an gewisse unveräußerliche Rechte des Individuums. Er hatte einen klaren und sehr rationalen Verstand, der metaphysischen Mystizismus und religiöse Intoleranz verpönte. Trotz seiner vielfältigen Pflichten fand er die Zeit, viel zu lesen und sein Wissen auf anderen Gebieten als der Medizin zu erweitern. Es war immer anregend, mit ihm Probleme zu diskutieren und einen Einblick in die Tiefe seines Denkens zu bekommen. Emotional war er einer der ausgeglichensten Menschen, die ich je kannte. Er war eine Frohnatur mit einem feinen Sinn für Humor. Die Kombination all dieser Eigenschaften sowie seine ungewöhnlich glückliche Ehe und seine beruflichen Erfolge machten sein Leben zu einem erfüllten und gesegneten Leben. Er lebte gerne. Er liebte das Leben. Mit tiefer Rührung erinnere ich mich, dass er bei einem unserer letzten Besuche sagte: Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich am Leben bin. Zweifellos trugen die unverbrüchliche Liebe seiner Frau und die Zuneigung seiner Kinder und Enkelkinder viel zu seinem Glück bei. Ich bin froh, mit dieser tröstlichen Bemerkung zu schließen. Für ihn kam der Tod als Freund, als Erlösung von großem Leid und Schmerz. Aber für uns war der Tod grausam. Er hat uns von der Liebe abgeschnitten, der Liebe von ihm zu uns und unserer Liebe zu ihm. Wir sind die Verlierer. Wir werden diese große Seele, diesen feinen Menschen und den besten aller Freunde immer vermissen und nie vergessen.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch erzählen, was aus den engsten Verwandten von Alfred Cohn wurde. Seine Frau Edith blieb in New York und starb im März 1973 im Alter von 79 Jahren. Die beiden Zwillingstöchter von Alfred und Edith Cohn hatten in den USA zwei aus Deutschland geflohene jüdische Männer geheiratet. Esther Marie Cohn ehelichte 1941 den in Berlin geborenen Hermann Zvi Elbin. Dessen Vater war der bekannte jüdische Gelehrte und Rabbiner Ismael Bogen. Seine Mutter war Regina Klemperer, eine Schwester des berühmten Dirigenten und Komponisten Otto Klemperer. Esther Marie und ihr Mann Hermann Zvi, der seinen deutschen Nachnamen Ellbogen in das englisch klingende Elbin hatte ändern lassen, hatten eine gemeinsame Tochter, Debbie Elbin, die heute als 69-Jährige in New York lebt, jedoch einige Jahre auch in Berlin gewohnt hat. Ruth Franziska, die zweite Tochter von Alfred und Edith Cohn, heiratete 1939 Friedrich Wolfgang Unger-Kempinski, einen Enkel des berühmten Berliner Weinhändlers und Gastronomieunternehmers Berthold Kempinski. Die heute in der ganzen Welt bekannte Luxushotelgruppe Kempinski verdankt ihren Namen dieser Familie. Doch Friedrich Wolfgang Unger Kempinski starb bereits 1955, woraufhin seine Frau Ruth Franziska erneut heiratete. Die beiden Zwillingstöchter von Alfred und Edith Cohn starben im selben Jahr. 1984. Die einzige Schwester von Alfred Cohn, Johanna, war mit einem Mann namens Ignaz oder auch Isaac Weiß verheiratet. Die beiden überlebten den Holocaust und wohnten nach dem Krieg in Bad Nauheim. Ihr einziger Sohn und damit der Neffe von Alfred Cohn war der 1909 in Berlin geborene Journalist Hans Leopold Weiß, der vor der Machtergreifung der Nazis unter anderem für das Berliner Tageblatt schrieb. Er emigrierte in den 1930er Jahren nach Südafrika und war auch dort journalistisch tätig. Er starb 1989 in Johannesburg. In Vorbereitung dieser Sendung habe ich mich mit seiner Ex-Frau, der Wirtschaftsjournalistin, Schriftstellerin und Afrika-Expertin Ruth Weiß, geborene Löwenthal, ausgetauscht. Sie war ebenfalls vor den Nazis aus Deutschland nach Südafrika geflohen, wo sie ihren späteren Mann kennenlernte. Sie ist inzwischen 96 Jahre alt und eine bedeutende Zeitzeugin. Ja, ich hoffe, Ihnen hat die Podcast-Folge über das Leben von Alfred Kohn gefallen und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode der Erinnerungszeichen wieder dabei sind. Beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen dann die Lebensgeschichte von Hans Munter. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
Erinnerungszeichen ist ein Podcast des Museums im Robert-Koch-Institut. Projektleitung Esther Maria Antau. Autor und Sprecher Benjamin Kunz. Introsprecher Hans-Dieter Rutsch. Sprecherin Nadine Gehr. Gastsprecher Ingolf Alwart. Gastsprecherinnen Christiane Carstens und Bettina Kunz. Produktion Christian Köpke und Philipp Schunke von Japola. Musik Philipp Loof.